Wir hatten im April 1945 erwartet, dass die Rote Armee bis nach Mitteldeutschland vorstoßen würde. Aber dann kamen die Amerikaner. Nach Bildung der neuen Provinzialverwaltung im Jahre 1945 besuchte eine Delegation amerikanischer und englischer Journalisten Halle, die Hauptstadt der damaligen Provinz Sachsen-Anhalt. Die Herren waren schrecklich neugierig, alle Vorgänge in der sowjetischen Besatzungszone erregten in der westlichen Welt Aufsehen. Wurde sozialisiert? Nach welchen Grundsätzen wurde enteignet? Was für Leute sind diese Kommunisten? Stimmt es, dass auch die Frauen vergesellschaftet werden? Der Präsident der Provinzialverwaltung, Professor Dr. Hübner, gewährte den Reportern ein Interview. Einer der Amerikaner fragte: Wie ist es möglich, Herr Präsident, dass Sie als liberaler Politiker mit den Kommunisten Siewert, der erster Vizepräsident Ihrer Verwaltung ist, zusammenarbeiten können? Wir halten es für ausgeschlossen, dass eine fruchtbare und gedeihliche Arbeit zusammenkommen kann. Präsident Dr. Hübner zögerte seine Antwort ein wenig hinaus. Dann ging ein fröhliches Schmunzeln über sein Gesicht. Wissen Sie, wir haben eine ganz einfache Lösung gefunden. Herr Siewert, ein alter Kommunist, ist hier bei uns das Feuer. Ich, der Liberaldemokrat, bin das Wasser. Und Sie wissen, ja, ohne Wasser kein Leben. Und nun erteile ich Ihnen eine kleine Lektion in Physik. Es ist bekanntlich ein Naturgesetz: Wenn Feuer und Wasser zusammenkommen, gibt es Dampf. Und Dampf setzt die Maschine in Bewegung. Und wir haben hier bei uns eine große und gesunde Bewegung zum Aufbau unserer Heimat in Gang gesetzt.
Der längste und herzlichste Beifall galt ihm, Otto Gottsche, dem ältesten unter den anwesenden Schriftstellern an diesem Sonntag in der Berliner Kongresshalle. Der Käseglocke, wie Otto Gottsche sie mir gegenüber am Telefon benannte. Wahrscheinlich wegen ihrer runden Form und der kunstvoll gestalteten, löcherigen, gläsernen Zwischendecke im großen Saal. Hier in der Käseglocke also verabredeten wir uns zum Werkstattgespräch. »Kannst jeden Tag kommen, ich bin immer zu Hause«, sagte er. Als ich kam, an einem regnerischen Vormittag, arbeitete er an seinem Schreibtisch, auf dem alles wohlgeordnet liegt. Nicht zu übersehen ein mitteldickes Manuskript, das sofort meine Neugier erweckt und mich fragen lässt, wobei ich gerade störe.
»Ich versuche jetzt, einen Beitrag für das neue Deutschland zu schreiben, weil sich in diesem Jahr zum 75. Mal der Bergarbeiterstreik, damals der Bergleute, vom Jahr 1909 jähren wird. Und das war eine Durchbruchsschlacht. Von der Mansfeld AG, von der Generaldirektion der Mansfeld AG, hatte niemand für möglich gehalten, dass die Bergleute zu einer solchen Kraftprobe imstande seien. Sie haben dann 6 Wochen gestreikt. Der Streik ging zwar verloren damals, aber er ging nicht um Lohnerhöhung. Er ging um das Koalitionsrecht. Das heißt, das Klassenbewusstsein der Mansfelder Bergleute war schon in dieser Zeit so hoch, dass sie nicht um einen Pfennig Lohnerhöhung streikten, sondern um das Recht, sich in freien Gewerkschaften organisieren zu können.
Und schreiben Sie an einem neuen Buch?
Da habe ich mehrere Sachen in Arbeit. Ich habe ein Buch geschrieben über meine eigene Familie.
Also eine Art Memoirenband?
Nein, keine Memoiren. Ich habe in meiner Familie sehr eigentümliche, wie soll ich das nennen, Verhältnisse vorgefunden. Im Kirchenbuch meines Dorfes, und das hat mir der damalige Pfarrer vermittelt, sind Eintragungen vorhanden, aus denen hervorgeht, dass mein Ururgroßvater und meine Ururgroßmutter 1813 in Frankreich als Angehörige des Freiwilligen Bataillons der Mansfelder Bergleute ins Feld gezogen waren. Meine Ururgroßmutter hatte dann im Dorf den Spitznamen die alte Blüchern. Sie hat vor Paris in einer Ackerfurche einem Kind das Leben gegeben und wurde durch eine Kartätschenkugel am Bein verletzt. Sie kam mit einem Holzbein nach Hause. Das Kind hat sie dann verloren. Das ist in den Kriegswirren zugrunde gegangen. Und sie war mit militärischen Auszeichnungen ausgezeichnet. Über ihr Leben habe ich also ein Buch geschrieben. Und das liegt im Rohmanuskript vor. Ich will mal sehen, ob es der Militärverlag eventuell nimmt. Das weiß ich aber noch nicht genau.
Und wie wird es heißen?
Die alte Blüchern.
Können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit politischen Ereignissen konfrontiert worden sind?
Das ist im Jahr 1909 gewesen.
Also 1909 waren Sie 5 Jahre alt, ja.
Als ich an der Hand meines Vaters, der damals im Streikausschuss der Mansfelder Bergleute tätig war, in Eisleben spazieren ging und der kommandierende General des 4. Armeekorps, das war Hindenburg in Magdeburg, Kürassiere einsetzte gegen die Mansfelder Bergleute, die, wie gesagt, streikten. Und unbewusst, als 5-jähriges Kind natürlich, kann das nur unbewusst gewesen sein, habe ich gewissermaßen daran teilgenommen. Ja? Ich war Zeuge, wie die Kürassiere eingesetzt wurden und die demonstrierenden Bergarbeiter niedergeritten haben in der Stadt Eisleben. Mein Vater bekam damals einen Schlag mit dem Säbel ins Gesicht, der blutete. Und das habe ich erlebt. Das war meine erste Konfrontation mit den politischen Geschehnissen der damaligen Zeit.
Wolferode, in diesem Ort sind Sie geboren worden. Das ist ein kleiner Ort, es ist ein Dorf.
Es ist ein 2000 Einwohner zählendes Bergarbeiterdorf. Und außer ein paar Lehrern, dem Pastor und vielleicht ein Krämer und so, wohnen dort nur Bergarbeiter. Im Kirchenbuch unseres Dorfes ist nachgewiesen, dass wir meine Vorfahren schon Bergleute waren zu Thomas Münzers und Luthers Zeiten.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Schultag erinnern?
Ja, kann ich mich, sehr gut sogar. Wir waren in der Klasse, in die ich ging, 80 Kinder. Ich bin 1910 zur Schule gekommen. Naja, eine Zuckertüte haben wir auch bekommen, mit Äpfeln natürlich nur. Und oben drüber so ein paar Himbeerrote Schnonkse. Das Große und das Kleine einmal eins haben wir natürlich in unserer Schule auch gelernt. Aber Begriffe wie Physik, Mathematik, Biologie, das kannten wir ja nicht einmal den Namen nach. Wir waren 300 Kinder im Dorf in 7 oder 6 Klassen gestaffelt. Ich glaube 7 Klassen. Ja, 7 Klassen waren es insgesamt. Und wir hatten aber nur 3 Lehrer. Ich habe sehr viel Prügel bekommen in der Schule. Das war bei uns üblich. Alle Kinder bekamen Prügel. Der Rohrstock war das pädagogische Hilfsmittel der Lehrer in unserer Zeit. Das war also eine grausame Sache. Auf die Hände, ins Gesicht, auf den Hintern, je nachdem. Wir steckten uns extra Zeitungen in die Hose, damit das also nicht so schmerzte.
Und trotzdem sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Na, das will ich nicht sagen. Ich las gerne. Bei uns wurde schrecklich viel gelesen. Meine Eltern hielten einige Zeitungen. Meine Mutter las die Eislebener Zeitung. Mein Vater las das Hallische Volksblatt. Als theoretisches Hilfsorgan hat er noch den Wahren Jakob, die Humorzeitung der alten Sozialdemokratischen Partei, abonniert. Naja, wir waren sehr lesefreudig. Ja.
Also Sie haben all die Zeitungen mitgelesen?
Ich habe alle Zeitungen gelesen, Wort für Wort. Es war ja so, die Zeitung wurde in der Stube hinter den Spiegel gesteckt. Und das war der Aufbewahrungsort der Zeitung. Der schräg von der Wand abstehende Spiegel war die Bibliothek sozusagen. Dahinter kam die Zeitung. Und da durfte kein Untätchen, kein Fettfleck, keine umgeknickte Ecke sein. Und das hat mein Vater nicht geduldet, bevor er die Zeitung gelesen hatte. Und dann diente dieselbe Zeitung natürlich allen irgendwie gearteten Zwecken, nicht wahr? Das
war nachdem sie gelesen war.
Ja, für hinterlistige Zwecke, als Brotpapier, Einwickelpapier und so weiter war die Zeitung da. Naja, und auf diese Weise sind wir natürlich auch zum Buchlesen gekommen, das ist ja ganz klar. Ich habe also das erste Buch, was ich gelesen habe, an was ich mich noch erinnern konnte, war ein Roman, der wurde im Hallischen Volksblatt abgedruckt, Viktor Scheffel, Eckhardt. Und das ist das erste Buch, was ich zuallererst wohl gelesen habe. Wir hatten zwei Bücher zu Hause in meiner Kinderzeit. Und zwar die Mutter von Gorki. Ich muss meinem Vater so etwa um 1908 oder 1909, so in diesen Jahren, erstanden haben. Und das Buch von August Bebe, Die Frauen der Sozialismus. Naja, damit sind wir groß geworden.
Aber was war denn nun eigentlich Ihr erstes großes Leseerlebnis?
Hängt mit meiner Lehrzeit zusammen. Ich habe also Klempner gelernt, war während des Ersten Weltkrieges Klempnerlehrling 1918 und bekam im ersten Lehrjahr 1 Mark pro Woche Lohn.
Was konnte man dafür kaufen?
Gar nichts im Grunde, weil es nichts mehr zu kaufen gab 1918. Aber ich habe mir für diese Mark eines Tages auf dem Bahnhof in Eisleben aus einem solchen Automaten Reklamhefte gekauft. Und zwar Schiller die Räuber. Und ich habe dann also von Räuberhauptmann Karl Mohr erfahren. Das war natürlich eine rauschige Sache.
Was daran so rauschig war, ist in dem kleinen Band Erlebt und aufgeschrieben, ein Band mit Aufsätzen, Repliken und Reden, nachzulesen. Seite 17.
Das war nach meinem Geschmack. Tod oder Freiheit, hatte der Räuberhauptmann geschrien, und sie hatten sich durchgeschlagen. Die Bande hatte die Reihen der Schergen, von denen sie umstellt waren, durchbrochen. Blutige Ernte hatten sie gehalten. Nur der getreue Roller hatte es mit dem Leben bezahlt, war in den Tod gegangen. Ich las atemlos bis zum Ende. Räuberhauptmann Karl Mohr blieb sich selbst bis zu diesem schaurigen Ende treu. Das war ein Kerl. Was vorher kaum einmal der Fall gewesen war, trat jetzt ein. Ich musste sehr viel nachdenken. Eine ganze Skala von Gefühlen war aufgewirbelt. An diesen Karl Mohr und den Spiegelberg musste man immer wieder denken. Solche Menschen gab es wirklich.
Ich habe über Sie gelesen, Herr Gotte, dass Sie eigentlich über Ihre gute Handschrift zur Schriftstellerei gekommen sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich war im August 1918 Mitglied einer Jugendgruppe des Spartakusbundes geworden. Jugendgruppe ist eigentlich falsch gesagt. Das war der Spartakusbund. Wir waren ja alle blutjung. Nun wollten wir natürlich etwas gegen den Krieg tun. Wir haben Flugblätter verteilt, Handzettel verteilt, die wir selber gedruckt und selber geschrieben haben. Und die hatten herausgefunden, für ihre Handzettel, die hatten alle nicht eine so sehr brauchbare Handschrift für so etwas. Sie hatten herausgefunden, dass ich also an sich ganz gut schreiben konnte. Und ich musste also die Texte schreiben. Wir haben Hunger, nieder mit dem Krieg, Schluss mit dem Völkermorden, wir wollen Frieden. Und auf diese Weise kam ich zum Schreiben.
Von da bis zum ersten Roman ist ja nun ein riesengroßer Schritt.
Ja, mit dem Roman war das so. Ich wurde als Klempnerlehrling, und das ist mein erster literarischer Beitrag gewesen, ich wurde als Klempnerlehrling beschäftigt auf einem Hüttenwerk der Mansfeld AG. Dort arbeiteten also französische Kriegsgefangene Und einer von diesen jungen Kriegsgefangenen, vielleicht ein 19-jähriger junger Franzose, dem besorgte ich dann und wann für sein Geld eine Flasche Bier und dabei geschah ein schreckliches Unglück. Er trug ganz zerfletterte Holzschuhe und als ich ihm das Bier übergeben wollte, die Flasche übergeben wollte, kam er auf mich zu, blieb mit den Holzschuhen an einem Gleisbelagblech hängen. Er war beschäftigt auf dem Schlackenplatz der Krughütte, auf dem die bekannten Mansfelder Pflastersteine aus flüssiger Schlacke gegossen werden. Es kommt eine große Lore mit der flüssigen Schlacke an, die ist ja auf 2000 Grad erhitzt und sollte dort also, sollten die Schlacken gegossen werden. Er kommt auf mich zu, bleibt an dem Schlackenblech hängen und in diesem Augenblick wird die Lore ausgeschüttet auf ihn und wie ein Schwefelhölzchen flammte der Mensch auf und war verbrannt. Das hat mich so erschüttert, dieses Erlebnis, weil ich mich obendrein als Freund noch dieses Gefangenen betrachtete, hat mich so erschüttert, dass ich also den Entschluss fasste, diese Geschichte mal aufzuschreiben. Nun war es ja so im Ersten Weltkrieg, die Haager Kriegsrechtsordnung verbot die Beschäftigung von Kriegsgefangenen in der Kriegsindustrie. Aber die Mansfeld AG war eine spezielle Kriegsindustrie. Also da habe ich eine Geschichte geschrieben unter dem Titel Völkerrecht, weil sich der deutsche Imperialismus schon im Ersten Weltkrieg nicht an das Völkerrecht hielt. Das war meine erste belletristische Arbeit überhaupt.
Die Menschen, über die Otto Gotsche schrieb und schreibt, sie gab und gibt es wirklich. So dem Brosowski in Die Fahne von Krivoj Rog. Erlebt und aufgeschrieben, Seite 98.
Otto Brosowski kam im April 1945 eines Tages zu uns. Ich sehe ihn noch heute vor mir. Er trug wie 25 Jahre zuvor seine abgeschabte Winterjoppe. Darunter, unter dem Leib gewickelt, verbarg er die ausgegrabene Fahne von Krivoj Rog. Er war für uns eine unvergleichliche Persönlichkeit.
Du bist der Richtige!
Ja, das fand ich auch!
Sie gehört ins Parteihaus!
Nimm du sie, du hast sie geholt!
Ja, Rüdiger!
Ich habe einen besseren Vorschlag.
Gib doch einen anderen.
Wegen dieser Fahne ist einer von uns auf die Straße geworfen worden. Ausgeschmissen. Abgelegt. Unser Brosowski.
Aber muss das sein?
Wenn wir dir mal einkicken. Oh, bitte.
Vater hatte das nicht erwartet. Jetzt hätte Mutter bei ihm sein mögen. Aber der Platz lag dazwischen.
Liebe Genossen, Abteilung! Ihr habt mir diese Fahne anvertraut. Ich soll sie bewahren.
Lauter, Vater! Ruhe!
Ich werde es tun. Zu ihr stehen. In jeder Gefahr. Das verspreche ich euch. Denn sie ist ein Zeichen für das, was Wirklichkeit geworden ist dort in Krivoj Rog. Was auch bei uns Wirklichkeit sein wird. Wir tragen sie in ein sozialistisches Deutschland.
Komm, mach mal. Mach mal rüber.
Ein Szenenausschnitt aus dem DEFA-Film Die Fahne von Krivoj Rog. Gedreht 1967 mit Erwin Geschonnig als Otto Brosowski, der in seinem Memoirenband Meine unruhigen Jahre schreibt.
Man muss unserer Sache treu bleiben, denn es ist die beste Sache der Welt. Manchmal muss man für sie reden, manchmal schweigen, mit zusammengebissenen Zähnen, mit geballter Faust, wie der Kampf es erfordert. Immer aber muss man für sie kämpfen, mit Herz, Hirn und Kraft, mit dem Besten, was man hat.
Der Lehrer schlug mit dem Rohrstock. Der Lehrmeister mit der Feile, die Nazis mit dem Knüppel. Alltägliche Erlebnisse, Klassenkämpfe mit oft tödlichem Ausgang. Otto Gotsche wehrte sich auch, indem er aufzuschreiben begann, was er erlebte. Und er erlebte, wie Faschisten eine legal angemeldete Demonstration der Kommunisten sprengten und Genossen, die vor der Polizei in die Bäume geflüchtet waren, wie Spatzen abschossen. Er erlebte die blutigen Märzkämpfe 1921 im Mansfeldischen. Erlebt und aufgeschrieben, Seite 60.
Ich bin während der blutigen Kämpfe dabei gewesen. In einem Massengrab auf dem kleinen Friedhof meines Dorfes liegen meine gemeuchelten Jugendkameraden begraben. Die Lehren jener Jahre waren nachhaltig, die Erfahrungen und Erkenntnisse ebenfalls. 3 Jahrzehnte revolutionären Kampfes vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des faschistischen Raubkrieges, das war für mich eine Hochschule, die mich behaupten lässt, meine Universitäten sind qualifizierte Lehranstalten in Theorie und Praxis gewesen.
Und Otto Gotsche beschließt, 24-jährig die Märzstürme aufzuschreiben.
Konkreten Anlass dazu gab mir im Grunde Karl Grünberg mit seinem Buch Brennende Ruhr. Und ich lebte damals in Hamburg. Ich war also mit Willy Bredel befreundet. Er schrieb sein Buch Maschinenfabrik N und K. Und das inspirierte mich, dasselbe zu machen, sozusagen. Ja? Also Bredel und Grünberg sind von der Idee her meine Paten. Ja, und dann haben wir uns natürlich dran gemacht. Und die erste kritische Auseinandersetzung über die proletarisch-revolutionäre Literatur hatte ich ja mit Lukas. Ja? Lukas war der Auffassung, er war also Literaturhistoriker, und er war der Auffassung, kannst du nicht schreiben wie Goethe, dann lass die Finger davon. Und ich habe damals ihm geantwortet, ich kann zwar nur wie Gotsche, aber ich tue es trotzdem. Er war der Auffassung, nicht wahr, dass unsere, die proletarisch-revolutionäre Literatur, überhaupt keine Literatur sei. Das sei nicht mal also Journalismus im guten Sinne. Und verlangte von Bredel, der damals sein Buch Maschinenfabrik N&K veröffentlicht hatte, verlangte von Bredel, also das Schreiben soll er lieber lassen, denn er käme doch nicht dabei heraus. Ja? Lukas hat einfach nicht verstanden, das qualitativ Neue an dieser Literatur. Wir wollten ja nicht die deutsche Klassik ersetzen. Wir hatten doch keinen Größen, wir litten doch nicht unter Größenwahn. Wir wollten in die Arbeiterhaushalte eine neue, anstelle der Schundromane, der Kurz Mahler und was weiß ich, Karl May, wenn du willst, ja, da wollten wir unsere Literatur setzen. Und das war das qualitativ Neue, was Lukas nicht kapiert hat.
Und woher haben Sie die Ermunterung bekommen?
Ja, über die Partei, über den Klassengang, über die Vorstellung, ja. Dir wird niemand helfen, das musst du selber machen, du nur mach's endlich. Das war eine ganz einfache Sache. Es blieb uns gar nichts anderes, es blieb gar kein anderer Weg, als den wir dann gegangen sind. Ja? Nämlich eine eigene Literatur mit allen Mängeln, mit allen Schwierigkeiten. Wenn ich also von mir ausgehe, ich hatte Schwierigkeiten mit der Orthographie, ich hatte Schwierigkeiten mit der Grammatik, mit all diesen Dingen, das musst du alles erst lernen. Ja? Unsere Absicht war, zu helfen, der Arbeiterklasse eine eigene Literatur in die Hand zu geben. Und da sie uns niemand machte, haben wir sie versucht, selber zu machen. Die Partei hatte dann erkannt, auf dem Essener Parteitag gab es ja einen speziellen Beschluss dazu, 1927, die Partei hatte erkannt, dass wir durchaus fähig waren, im Verhältnis zur Impotenz der SPD, die doch überhaupt nichts hervorgebracht hat, waren wir natürlich schon also zum Zuge gekommen, nicht wahr? Und dazu hat natürlich beigetragen, das hat uns also unerhört also vorangebracht, die sowjetische Literatur. Ja? Wir haben dann also dafür gesorgt, unsere Verlage haben dafür gesorgt, dass solche Bücher wie Serafimowitsch, der Eiserne Strom, Fadejew, die 19, dass diese Bücher kamen bei uns und wir haben gelernt. Das war doch für uns Lehrbücher. Und nach dem Motto, was die können, die Freunde, das können wir auch, warum denn eigentlich nicht? Und da haben wir angefangen, ja. Dann haben wir also organisiert, Hans Becker hat das gemacht, ja, den Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Na, und damit war das Eis gebrochen.
1958 bekam Otto Gotsche den Nationalpreis für Kunst und Literatur verliehen und 1965 den Karl-Marx-Orden, um nur einige Auszeichnungen zu nennen, die zugleich dem Schriftsteller und dem Staatsmann galten. Denn nie dachte er daran, nur zu Schriftstellern. Viele Jahre war er der Sekretär des Staatsrates der DDR, arbeitete er an der Seite von Walter Ulbricht, seinem Jugendfreund. Erst jetzt, als Rentner, ist er freischaffender Schriftsteller. Von seinem Arbeitsplatz schaut er durch ein großes Panoramafenster in einen stillen Garten. Nur das Rauschen des herbstlichen Regens ist zu hören. Schön, diese Stille, dieses Zimmer, dieser Ausblick, sage ich. Und schön, dass du gekommen bist, sagt er. Und diese Sätze auf meine letzte Frage, welche Erfahrung er nicht missen möchte, weil sie die schönste war.
Schönste? Schwer zu sagen. Ich meine, am 14. April 1945 wurde ich Landrat in Eisleben. Wir hatten damit gerechnet, dass die Rote Armee Mitteldeutschland erreichen würde und dann kamen die Amerikaner. Aber das hat uns nicht gehindert, das hat die Mitglieder der antifaschistischen Arbeitergruppe Mitteldeutschlands, deren leitenden Dreierkopf ich angehörte, nicht daran gehindert, den Plan, den wir entwickelt hatten, zu realisieren. Ich wurde also am 14. April 1945 Landrat in Eisleben. Das geschah auf eine höchst einfache Weise. Ich lebte illegal und war auf dem Wege von Weißenfels über Merseburg, Mücheln, Querfurt nach Eisleben und geriet in Rotenschirmbach, das ist ein Dorf zwischen Eisleben und Querfurt, geriet ich in amerikanische Gefangenschaft. Der Witz der Geschichte war folgender. An dieser selben Stelle wurde ich 1923 bei einer zentralen Übung der proletarischen Hundertschaften schon mal von der preußischen Schutzpolizei Seferings gefangen genommen. Und genau an derselben Straßenkreuzung lief ich den Amerikanern in die Hände. Und nun haben mich die Amerikaner gefangen, stellten mich an ein Scheunentor, da stand schon ein Hitlerjunge und ein Volkssturmmann und da stand ich, bis es dämmerig wurde. Und dann habe ich mich aus dieser Gefangenschaft entfernt. Da habe ich getan, dass wenn ich mal austreten muss, die Amerikaner standen dort mit ihren Panzern, trauten sich nicht weiter nach Leipzig und Halle vorwärts. Ich habe mich dann in den Straßenkram fallen lassen, bin den Kram lang gerobbt, ein paar hundert Meter und dann über Schrebergartenshäune und da war ich weg. Und wie gesagt, am anderen Tag war ich Landrat in Eisleben. Dann habe ich mir auf einer Schreibmaschine im Rathaus zu Eisleben, da hatte sich die Kommandantur der Amerikaner eingerichtet. Mein Freund Robert Büchner hatte sich zum Oberbürgermeister ernannt, der war Oberbürgermeister. Und dann habe ich mir meine Bestallungsurkunde geschrieben. Herr Otto Gotsche wird mit sofortiger Wirkung zum Landrat der Baden-Mannsweiler Kreise ernannt. Und dann bin ich zu dem Standortkommandanten gegangen, das war ein Oberleutnant, der war Oberlehrer in New York, Snedeker, da hat er drunter geschrieben, Snedeker, Oberleutnant, war ich Landrat. Ja, und dann haben wir angefangen zu arbeiten, ja, mit den Amerikanern. Ein Vierteljahr habe ich als Landrat mit den Amerikanern gearbeitet in Eisleben. Und die haben wir natürlich überfahren. Die wollten uns beibringen, was Demokratie ist. Und es gab auch Auseinandersetzungen. Am 3. Juli 1945 haben wir das Lenin-Denkmal in Eisleben aufgestellt. Das hatten unsere Genossen verborgen. Die Geschichte ist ja bekannt. Haben wir das Lenin-Denkmal aufgestellt und haben gewartet, dass die Rote Armee kam, aber die kam nicht, die kam erst ein paar Tage später. Na, und ich war also Landrat und als dann die sowjetische Besatzungsmacht hier bei uns die Macht übernahm, wurde ich Regierungspräsident in Merseburg und habe dann Bodenreform und was wir alles gemacht haben. Und das war's.
Erlebt und aufgeschrieben.
Im Schulfunk hörten Sie eine Sendung mit Otto Gotsche, aufgezeichnet und gestaltet von Anita Wagner.
Ja, guten Tag, hier ist Anita Wagner. Ich wollte mir die Kritik abholen. Ich habe gesagt, ich rufe heute an nach der Sendung. Was? Und haben es nicht gehört? Das darf doch nicht wahr sein. Aber ich habe es hier mitgeschnitten. Ich habe es auf Kassette. Ja. Ja? Oh, das tut mir leid, aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, wenn Sie Lust haben und Zeit, dann komme ich mal eine halbe Stunde. Haben Sie einen Kassettenrekorder? Kassettenrekorder, also ein Apparat. Aber ich habe einen. Ich bringe das Radio mit, ich habe das gerade mitgeschnitten. Das ist natürlich nicht die Qualität, die aus dem Funk rauskommt, ne? Ist egal, aber ich möchte Ihnen das vorspielen. Ja, wollen wir uns verabreden? Naja, nun fange ich morgen an, fest zu arbeiten. Es geht nur mal in einem Sonnabend. Oder abends mal. Ja? Sonnabend, das ist der Moment, das muss ich gleich mal schnell nachgucken. Das ist der dritte, ist das der dritte? Sonnabend der dritte, ja, gut. Ja? Ja? Na, so nach dem Mittagsschlaf? Ja?